Das hatten wir schon. Physiksimulation. Wir machen Physical-Based Animation. Jeder sollte wissen, was Federmeister-Dämpfer-Systeme sind. Dann kurz Partikelsysteme, die werde ich in der nächsten Vorlesung nochmal aufgreifen. Dann kann man sehr schöne Simulationen damit machen. Ich werde die Starkörper nochmal beschreiben, die hatten wir schon bei den Kollisionen. Und am Ende gehen wir auf die GPU und was die alles Schönes machen kann damit. Rückblick, parametrische Kurven in 3D, drei univariate Funktionen, die wir parametrisch beschreiben. Explizit und implizit funktioniert nicht ganz so gut, das haben entsprechend ein paar Probleme. Das heißt, wir beschreiben unsere Kurve über die drei einzelnen Funktionen für die jeweilige Dimension. Das können wir auf beliebige Dimensionen erweitern. Wir machen es für 3D, das langt uns erstmal. Wir hatten die Bézier-Kurven, die wir beschreiben können mit den Kontrollpunkten BI und den Bernstein-Polynomen JNI, die sich eben über das Binom bestimmen, N über I, TI, 1 minus T hoch NI, N minus I. So, jetzt habe ich es. Das heißt, wir bekommen dann hier so eine schöne gebogene Kurve. Das ist hier eine kubische Bézier-Kurve, das erkennt man daran, dass wir vier Kontrollpunkte haben. Das heißt, das ist eine strenge Verknüpfung zwischen den Kontrollpunkten und dem Grad der Bézier-Kurve, die entsteht. Dazu hatte auch de Castillo einen entsprechenden Algorithmus geliefert. Ich hatte letztes Mal 0,4 und 0,7. Das geht auch für 0,6. Hier mal ein kleines Beispiel. Wir unterteilen also die Strecke jeweils in den 0,6. Teil. Da ergeben sich die entsprechenden Schnittpunkte. Wir ziehen da zwischendrin wieder eine Linie und unterteilen die wieder bei 0,6, wiederholen das und ziehen da die Linie zwischendrin. Und bei 0,6 an dieser Stelle wird die Kurve sein. Das heißt, wir können iterativ über diesen Algorithmus auch die Kurve beschreiben. Wir brauchen dafür nicht explizit die Bernstein-Polynome. Das ist also ein rekursives Verfahren, das uns eine... Magie. Das ist eine rekursive Funktion, das ist nicht Magie. Wir sind dann auf die Splines gekommen, das ist eine allgemeinere Repräsentation. Also mit den Splines ist es uns auch möglich, Bézier-Kurven zu beschreiben. Das ist also eine Übergruppe in diesem Fall, die sich in dem Fall auch wieder über die BIs definieren. Wobei man hier einen Index-Shift macht, man fängt nicht bei 0 an zu zählen, sondern bei 1. Das ist auch immer so ein bisschen verwirrend manchmal, deswegen zählen wir auch bis n plus 1 am Ende. Wir haben die Ordnung der Basisfunktion k und irgendwas, das nennen wir mal Knotenvektor. Wir lassen das jetzt einfach mal so kurz stehen. Diese Basisfunktionen, die wir brauchen, das ist ja auch das, was wir bei den Bézier-Kurven schon hatten, sind rekursive Funktionen, die von Cox und de Boer definiert worden sind. Dafür gibt es diese schöne Formel. Möchte ich jetzt gar nicht zu tief reingehen, können wir gerne mal vertiefen bei Gelegenheit. Wenn wir dann noch eins weitergehen und sagen, ja, die Basisfunktionen sind alle schön und gut, wir können mit dem Knotenvektor und den Kontrollpunkten beliebig viele Dinge wiederholen, dann können wir die Kurve auch beeinflussen. Wir können das noch ein bisschen mehr mit den NURBS, also den Non-Uniform Rational B-Splines, die es dann erlauben, dann noch, dass wir noch Gewichte zusätzlich an die jeweiligen Knoten hängen, die dann sagen, wie stark ist denn der Einflussfaktor von diesem Knoten. Das heißt, wir können noch einmal mehr die entsprechenden Kurvenverlauf beeinflussen. Das ist auch das, was man in den meisten Programmen eigentlich findet. Man sagt, man macht eine Bézier-Kurve, dann bauen die einem inhärent schon irgendwie so ein NURB hin und sagen dann, ach, guck mal, hier hast du noch einen Slider, mit dem du irgendwelche Gewichte machen kannst, hier kannst du nochmal den Verlauf der Kurve machen, du möchtest sie besonders glatt haben, hier soll die Tangente so sein. Das sind alles Einflussfaktoren, auf die man eingreifen kann, die dann schon einfach mitgegeben werden, auch wenn man sagt, ich hätte eigentlich gerne eine Bézier-Kurve, wo man gar keine Einflussfaktoren hat, außer eben die Kontrollpunkte. Wir hatten etwas über Fraktale, also selbstähnliche Systeme, die aus der Mathematik entsprechend kommen. Da hatte auch Mandelbrot eben diesen Begriff geprägt. Sie sind gut geeignet für Pflanzen und Bakterien. Und da hatte sich Aristide Lindenmeier gedacht, hey, damit kann ich sogar ein gesamtes System beschreiben, gerade auch Bakterien, die eben aus einem Alphabet V bestehen. Da sind Terminale und Nicht-Terminale drin. Wir haben ein Axiom, also einen Start, eine Startregel, mit der wir anfangen. Und es gibt eine endliche Menge von Produktionsregeln. Endlich ist immer gut, damit können wir irgendwie noch was arbeiten. Können wir eine Turing-Maschine schmeißen und wir sind alle fröhlich. Wir können das um ein zusätzlich erweitern mit direkten Rotationen an einem Stack zum Beispiel, dass es dann sagt, okay, wie verändert sich das? Und wir können das mit den sogenannten Turtle Graphics realisieren. Hier möchte ich mal den Baum, den ich letztes Mal gezeigt habe, jetzt nochmal ein bisschen weiter treiben. Jetzt hier etwas iterativ. Wie entwickelt sich denn dieses Lindenmeier-System? Das heißt, wir haben das Startaxiom X, den Winkel von 25 Grad. Das heißt also, wenn wir auf ein Plus oder ein Minus rotieren wir 25 oder minus 25 Grad. Und wir, hier haben wir auch einen Stack, das heißt, der wird entsprechend auch vorwärts und zurückgegangen, also Zustände gespeichert. Und wir haben die Produktionsregel X, die sagt, es geht eben in dieses F rein und F wird selber quasi nur in zwei Unterstrecken zerlegt. Das heißt, da ist dann ist das einfach fertig. So, wenn... Ja, ja, das ist aus Platzgründen einfach in die nächste Teile gerutscht. Da hat sich Latex dazu entschieden, das gehört da nicht hin. So, das heißt, in der ersten Rekursion haben wir eigentlich quasi so was wie einen Stamm und so einen abknickenden Ast. Nein, das ist der Stack von plus fx. Das heißt, hier wird der Zustand gespeichert. Ich kann das, die Klammer setzen, wo ich will. Es geht einfach nur, dass ich mir merke, ich bin hier an F und hier ist eben mein Stack, der sagt, wenn ich dieses ausgeführt habe, dann komme ich da wieder raus und bin eben nicht rotiert. Das ist das Wichtige an dieser Stelle. Ja. Ein Lindenmeier-System hört nie auf. Das ist eine rekursive Menge. Du kannst beliebig weit rein iterieren. Du sagst dann einfach nach x Rekursionen, also ich ersetze. Ja? Das sind dann stochastische Systeme, da fängst du dann an, eben über zum Beispiel, was heißt, wie lang ist eine Linie? Also wie lang ist f zum Beispiel? Ich male eine Linie. Du hast da die, das sind ja dann die Turtle Graphics, die es dir dann erlauben zu sagen, okay, ich variiere zum Beispiel die Länge, ich variiere den Winkel. Ja, und dann hast du noch ein stochastisches Modell darauf, das dann sagt, okay, da variiere ich damit. Das sind deine Freiheitsgrade. Das Einzige, was du sagst, das ist die Produktionsregel, wie ich diese Art von Bäume jetzt generiere. Wobei, das ist auch nur ein Baum. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wenn du jetzt dann auch wirklich dann auf Industriestandards gehst und sowas wie Speedtree oder so nimmst, die haben sowas gar nicht mehr. Die haben ganz andere Basismodelle, die machen das nicht über ein Lindenmeier-System. Ja, ja, ich sage ja, die machen das nicht mehr über ein triviales Lindenmeier-System. So.
Was sei, Entschuldigung, das X ist jetzt in dem konkreten Fall was und das F ist was? Das ist der lange Rückkehrstrich?
Also X und F, X wird nicht gezeichnet. Das ist einfach nur ein Platzhalter. Den brauchen wir und F ist der Strich.
Warum ist das jetzt gerade, also warum fängst du damit an?
Warum fange ich damit an? Das ist die erste Rekursion, das heißt, ich ersetze ein F mit einem F und X wird ja entsprechend nicht gezeichnet, also kommt das da entsprechend raus.
Lässt X einfach weg.
X wird nicht, ist kein Repräsentant, es ist nur ein interner Zustandsrepräsentant in diesem Fall. Es gibt auch noch andere, wo das relevant ist, dass du zum Beispiel X zeichnest, in diesem Fall ist das nicht so.
Okay, das heißt,
was deswegen hast du hier 2F plus F, das ist die erste Rekursion. Das ist einfach so definiert. Also F plus minus F plus F steht hier. Wenn ich
das. Ach so, das Minus geht ja noch in die Klammer.
Genau.
Plus F und dann nochmal plus F. Also 3.
Rotiere nach links, rotiere nach rechts, das bleibt gerade und dann hast du nochmal einmal plus F. Also links, rechts rotiert, links rotiert, F plus minus. Also einmal recht 25 Grad rotieren, 25 Grad zurück rotieren, nochmal eine Linie malen und dann 25 Grad rotieren und dann noch eine Linie malen. Weil X wird ja nicht gezeichnet, haben wir ja nicht.
Ah, zählt damit das Minus mit, auch wenn es eigentlich
nicht. Die Turtle Graphics sagt einfach nur, das ist eine Rotation um 25 Grad nach, also nach rechts oder nach links, egal, muss ich nur für was einigen. Das ist dann also die Rückrotation. Und deswegen ist auch das ein Stack, dass man sagt, ich merke mir quasi die aktuellen Rotationen, wo ich gerade bin und laufe dann quasi, komme dann quasi aus dem Stack wieder zurück und sage, okay, jetzt war ich so rotiert, ist mir egal, wie ich dazwischen drin rotiert habe. Ja. Interessiert mich nicht.
Okay, jetzt macht's Sinn.
Jetzt macht's Sinn. Haben wir es jetzt. Gut. Und die zweite Produktionsregel ist dann einfach, dass ich dann halt die Linie dann nochmal unterteile, damit ich dann quasi mehr Unterteilungsmöglichkeiten habe. Mehr macht die nicht. So. Zweite Rekursion. Wie man sieht, der Ast bleibt ursprünglich gleich lang, aber wir kriegen eben bei dem ersten diese Regel hier rein, die dann quasi sagt, okay, knickt dann nach links ab. Und da machen wir genau das, das ist ja eben diese Selbstähnlichkeit, also dieses Stück hier ist genau dasselbe wie dieses hier, nur halb so groß. Also das ist in dem Fall nicht halb so groß, sondern entsprechend skaliert und die skalieren immer nach unten. Das ist die Selbstähnlichkeit in diesem Lindenmeier-System und das wiederholt sich jetzt eben für die dritte Rekursion, da kommen immer quasi diese nach links geknickten Äste kommen überall immer wieder rein. Das heißt, das ist quasi so ein links geknickter Baum die ganze Zeit, weil das eben in der Produktionsregel so liegt, dass quasi von der Ursprungsidee, also von der Anfangsverankerung, das einmal nach links geknickt ist. Kann man dann sagen, okay, ich knicke es nach rechts oder ich mache dann eben einen, der zweigeteilt ist und dann kommt das quasi immer wieder da rein. Das kann man dann noch weiter schreiben, das geht dann quasi, ich habe es bis zur sechsten Rekursion gemacht und dann merkt man das auch gar nicht mehr, dass das quasi so eine Grundstruktur ist, die sich immer wiederholt. Aber das ist eben das, die Eigenschaft von so einem Fraktal, dass es eigentlich immer dieselben Dinger sind. Was immer diesen einen Ast, langes Stück nach links geknickt, immer, überall. Und daraus baust du dieses Lindenmeier-System auf. Ja. Es kommt ja darauf an, was du beschreiben willst und wie du es beschreiben willst. Das ist jetzt eine Möglichkeit, eine Pflanze zu beschreiben. Das ist so dieses Standardfallwerk für Lindenmeier-Pflanzensysteme. Was Lindenmeier selbst gemacht hat, war Bakterienwachstum damit zu beschreiben. Das geht damit ziemlich gut. Das kommt ja, wie gesagt, darauf an. Der große Vorteil von diesen Lindenmeier-Systemen, das kannst du halt auch durch Geometry Instancing sehr einfach bekommen, weil du halt immer dasselbe Geometrieobjekt hast in verschiedenen Skalierungsformen. Ist einfach nur zusammengeklatscht. Das macht es halt relativ einfach und relativ schnell zu zeichnen, weil du nur einmal diese Geometrie beschreiben musst und du kannst sie immer wieder verwenden. Das ist ja eben die Eigenschaft von so einem Fraktal. Was auch gut ist für Fraktale, wenn du das eben nicht über Kurven approximierst oder irgendwelche anderen Dinge, die vielleicht besser aussehen, es ist ja nur eine Möglichkeit, das zu beschreiben, ist, dass du natürlich durch die Rekursionsformel, die du drin hast, du baust den Baum ja immer aus der ersten Rekursion auf, das ist deine Regel oder diese Pflanze, die du baust aus der Grundregel auf und du kannst eben durch die stochastische Modelle, wenn du die reinbringst mit ein bisschen Nicht-Determinismus, wenn man so will, kriegst du dann eben Variationen rein und dann sehen die auch ein bisschen natürlicher aus und du kannst die vor allem zu jedem Iterationszeitpunkt, bei jeder Verankerung, bei jedem Plus-Minus kannst du eben sowas wie eine Schwingung mit reinbringen, dass du quasi dann sowas wie ein Windfeld hast. Also das Lindenmeier-System an sich ist dafür da, um sowas beschreiben zu können. Dass wir das in der Animation verwenden können, um sowas auch quasi zu leben zu erwecken, das liegt einfach ganz einfach daran, dass wir eine rekursive Beschreibung haben, die es uns einfach macht zu sagen, ich möchte jetzt den ganzen Baum bewegen, dann fange ich eben am Wurzelknoten an oder ich möchte eben nur die Blätter bewegen, meine Blätter definiere ich als vorletzte Stufe, dann treffe ich mit einer Iteration auf einmal alle Blätter, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, wie die geartet sind. Die große Schwierigkeit bei Lindenmeier-Systemen ist, oder bei L-Systemen, die ja ein bisschen allgemeiner dann gefasst werden, wobei das eigentlich im Grunde noch dasselbe ist, ist zu sagen, ich möchte die Struktur haben, weil die kriegst du nicht einfach hin. Du gibst eine Regel vor und dann kommt diese Struktur raus. Das ist das, was das Lindenmeier-System ausmacht. Und zu sagen, ich möchte jetzt, dass dieser Baum eben nicht unten voll ist, sondern oben voll ist, das musst du in diese Formel reinbringen. Und das ist nicht trivial. Definitiv nicht. Richtig. Also das ist ja auch der Grund, warum du bei den kommerziellen Produkten zwar so Grundsätze von Lindenmeier-Systemen drin hast, die haben sowas Ähnliches, um auch den Wachstumsprozess zu beschreiben, aber sie fangen dann eben an, dann zu sagen, okay, ich habe eben einen Stamm, da wachsen Blätter nach einer bestimmten Regel, weil sie ja doch noch biologisch sind, das, was ja auch das Lindenmeier-System beschreibt. Aber sie fangen dann an zu sagen, ey, ich will das nicht so machen, weil das ist mir zu regelmäßig. Da ist noch zu wenig Zufall drin oder eben auch zu viel Zufall. die wollen das ja kontrollieren. Du willst ja einen schön bewachsenen Baum haben und nicht so, ja gut, die Regel, die kommt gut hin, die sieht teilweise richtig aus, oder ich möchte jetzt eben sagen, ich habe jetzt bei dem oberen Baum die Spitze abgeschnitten. Das kannst du nicht, das geht einfach nicht. Ja, genau. Gut. Geht's weiter. Wir haben noch das Sierpinski-Dreieck. Ich habe es jetzt repariert. Im letzten Mal war es noch ein bisschen kaputt. Jetzt ist es wieder ganz. Ich habe jetzt auch mir erlaubt, mal die Produktionsregeln hinzuschreiben. Die sind nämlich auch schon wieder GG. Und in dem Fall werden G und F beide gezeichnet. Wir hatten jetzt bei dem letzten, dass das X nur ein Platzhalter ist. Und in diesem Fall werden beide gezeichnet, wobei die Gs dann entsprechend die Gegenrichtung beschreiben. Das heißt, wir drehen uns da entsprechend immer hin und her. Das Axiom ist F minus G minus G und der Winkel ist hier 120 Grad und dann baut sich hier eben ein umgedrehtes Dreieck dazu auf. Wunderbar. Das heißt, wir haben Dreiecke in Dreiecken in Dreiecken. Gibt es auch schöne Animationen, die dann quasi dann beliebig reinzoomen und dann sagen, okay, wenn ich eine Größe habe, dann mache ich eine neue Unterteilungsstufe rein. Das ist eine Endlosung. Der hört nie auf. Weil es eben halt. Das heißt, man bekommt dann irgendwann wieder dieses Ursprungsdreieck da drin und dieses Ursprungsdreieck wird dann eben wieder durch diese Sierpinski-Regel zerlegt und dann ist da auch wieder ein normales Dreieck drin. Das ist also die entsprechende Selbstähnlichkeit an dieser Stelle. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Physikanimation, / Simulation. Wir wollen also Veränderungen von Objekten beschreiben. Die sollten möglichst realitätsgetreu sein, also nicht irgendwie so, naja, wir können das so empirisch annähern, wobei das natürlich auch manchmal durchaus gewollt ist. Wir haben aber immer, das müssen wir auch wissen, wir machen hier Computersimulation, Computeranimation, wir haben eine gewisse Berechnungsgenauigkeit, die meisten sagen schon, doppelt ist zu ungenau, wir wollen eigentlich Quadruppel, also Vierfachgenauigkeit, weil wir sagen, sonst kriegen wir das nicht mehr hin. Gerade bei Astrophysik-Simulationen sind wir da schon extrem an der Grenze. In den meisten Fällen haut es noch hin, aber da gibt es auch schon extreme Grenzfälle. Und dann stellt sich eben dann auch wieder die Frage, okay, ist das denn überhaupt noch physikalisch korrekt? Und die Antwort ist, das ist nie physikalisch korrekt, wir sind nur physikalisch approximativ genau genug. Das heißt, was wir auch immer haben, eben, dass wir teilweise ohne einen realistischen physikalischen Bezug sind. Dazu habe ich auch ein schönes Bild gefunden. Das ist so Curveballs sind da ja immer ganz beliebt, die ja eigentlich dann eine Kurve beschreiben. Und sagen wir mal, wir sind jetzt aus der Animationssicht, wir wollen jetzt quasi sagen, unser schöner Hauptcharakter, der quasi jetzt Baseball spielt, der soll jetzt einen Home Run schlagen. Da werdet ihr nicht anfangen und so lange drum herum verwerken, dass ihr es hinbekommt, dass ihr eine korrekte physikalische Kurve mit dem Ball beschreibt. Ihr werdet einfach sagen, der Spieler wird jetzt einfach den Ball treffen. Ist mir jetzt egal, wie dieser Ball fliegt. Das wird vielleicht sinnvoll aussehen. Du wirst ein bisschen Arbeit reinstecken, dass es halbwegs glaubwürdig aussieht, aber es ist definitiv niemals physikalisch korrekt. Das wirst du nicht machen, weil dann wirst du sehr wahrscheinlich nicht den Home Run erzielen, den du gerne hättest. So much for the question of whether or not a curveball really curves. Also die Frage, ob ein Curveball wirklich eine Kurve macht, und in dieser Zeichnung macht er halt wirklich eine Kurve. Weil eigentlich ist er ja nur gekrümmt, deswegen ist dann auch immer so die Frage, ob das Sinn macht. Das sind aber in diesem Fall, ich auch nur als Einschub gedacht, das sind wirklich ästhetische Gründe, wo man das haben möchte. Ich möchte in dieser Situation dieses entsprechend beschreiben. Das ist glaubwürdige Ergebnisse sind möglich, aber sind eben nicht zwingend erwünscht. Das heißt, wir wollen ein gewisses Szenario herstellen. Jetzt sind wir auch schon wieder so ein bisschen bei Disney, ne? Und dann Disney came und so, das kommt immer wieder mal vor. Aber wir machen das jetzt mal richtig. Das fällt allgemein unter den Begriff Dynamic Control. Also wir wollen dynamische Elemente steuern, berechnen und die Ergebnisse davon bekommen, um irgendwelche Aussagen, zum Beispiel, wie wird sich mein Fahrzeug in einer Crashtest-Simulation verhalten. Ja? Also die Simulation sollte möglichst sinnvoll sein, damit ich dann sagen kann, okay, das wird in Realität zu 99% auch genauso aussehen, was es auch wirklich dann tut, weil so gut sind wir schon. Das heißt, Dynamic Control ist eine allgemeine Definition von Bewegungen. Was sind Bewegungen physikalisch gesehen? Das ist nichts anderes als eine Kraft, die auf einen entsprechenden Körper wirkt. Und